Okay, lass uns doch noch mal kurz aufstehen. Vater Gott, wir preisen dich und wir danken dir, dass du König bist. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort uns Kraft gibt. Wir danken dir, dass du uns ausrichtest auf dich hin. Herr, wir erwarten, dass du zu uns sprichst, dass dein Wort ein lebendiges Wort ist, Herr, dass du zu uns redest, dass du uns die Augen öffnest, dass wir Erkenntnis bekommen von dir. So wie Paulus sagt, dass unsere inneren Herzensaugen, die Augen unseres Herzens erleuchtet werden und wir erkennen die Breite, die Tiefe und die Höhe von dir. Vater, nimm diese Zeit heute Morgen, nimm diesen Gottesdienst, Herr. Fang an, uns zu transformieren, fang an, uns zu verändern, zu beleben in dein Idealbild hinein, was du im Himmel hast, Herr. Ich preise dich, Herr, und ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen. 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 Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und weiter sagt er in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Wow. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt und unsere Antwort kann nur sein, wir sagen, wir sind das Licht der Welt. Wir sollen leuchten und nicht reflektieren. Weil er sagt in Vers 16, euer Licht, dein Licht, mein Licht, was wir von Gott bekommen haben, was in uns ist, das soll leuchten. Willst du auch leuchten? Also ich will leuchten für Jesus. Ich will leuchten. Ich habe mich dazu entschieden. Und ich sage ja dazu. Und wie kann das möglich werden, dass wir als Einzelne leuchten, dass wir als Gemeinde leuchten? Darüber soll es heute gehen. Und das Thema ist heute Verwandlung. Der Apostel Paulus zeigt uns in seinem zweiten Brief an die Geschwister in Korinth einen Weg auf. Er zeigt ein geistliches Prinzip, was uns erkennen lässt, wie sieht die Strategie von Gott aus, dass wir leuchten als Licht für diese Welt. Und dass dieses Licht zunehmen kann und stark werden kann und wirklich zu einem Leuchtturm wird in dieser Welt. Paulus freut sich über die Korinther und er sieht, wie sie leuchten. Sie leuchten für Jesus. Er beschreibt die Christen in Korinth wie einen Brief, der erkannt und gelesen wird von allen Menschen. In Kapitel 3 vom 2. Korintherbrief, da schreibt er, von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Ja, die Korinther, die haben sich sozusagen mal in die Karten schauen lassen, in ihre Lebenskarten und Menschen haben erkannt, Christus ist in euch, Christus ist mit euch. Ihr seid ein Brief Christi, das ist offenbar geworden. Wenn du zu jener Zeit in Korinth gelebt hast und du kanntest Leute aus der Gemeinde in Korinth, dann stand in jeder WhatsApp-Nachricht, Jesus ist der Herr. In jedem Facebook-Kommentar ging es um die Verbreitung des Reiches Gottes. Und in jeder Twitter-Meldung stand, make Jesus great again. Amen. Ich glaube, das war richtig gut damals. Die Korinther leuchteten, sie waren ein Brief Christi. Man konnte Jesus in ihnen lesen. Sie waren begeistert und sie strahlten. Und was ging von ihnen aus? Herrlichkeit, Herrlichkeit, Schönheit, Herrlichkeit. Und ich frage mich, warum war das so? Und die Antwort finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Paulus schreibt hier, 2. Korinther 3, 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wisst ihr, das Geheimnis, warum sie so strahlten, das geistliche Prinzip, warum Jesus in ihnen so zu lesen war, die Antwort auf die Frage, wie können wir heute in 2017 als Gemeinde Moers das Licht der Welt sein, in Moers und in der Umgebung, ist ganz einfach Verwandlung. Die Formulierung, die hier gebraucht wird, verwandelt werden, in Vers 18, beruht auf dem griechischen Wort Metamorphose. Und das bedeutet die Wandlung oder die Verwandlung von etwas in eine andere Gestalt oder in einen anderen Zustand. Wir sprechen heute darüber, wie Verwandlung geschehen kann. Wir lernen, wie Metamorphose wirklich passieren kann und wie Herrlichkeit Gottes in deinem und in meinem Leben Raum gewinnen kann. Und wir lernen dabei, was ist dein Anteil und was ist mein Anteil und was ist Gottes Anteil. Ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat. Ich habe meinen Kindern früher gerne ein kleines Buch vorgelesen, Die kleine Raupe Nimmersatt. Kennt das jemand von euch? Ja, sie macht sich auf dem Weg, um Futter zu suchen. Ganz tolles Buch, weltbekannt. Und es geht darum, dass diese kleine, unscheinbare Raupe fraß und fraß und fraß. Die hat nichts anderes gemacht, als sich zu füllen. Und irgendwann kam ein besonderes Momentum, da hat sie sich zurückgezogen, hat gesagt, ihr könnt mich jetzt erst alle mal. Und dann kam sie raus und die Raupe war verwandelt in einen wunderschönen Schmetterling. Und dieser Vorgang, der war auch nicht mehr rückgängig zu machen. Wenn wir das Licht der Welt sein wollen und Jesus in uns und in mir zu sehen sein soll und zu lesen sein soll, dann brauchen wir eine Verwandlung. Wenn wir Frucht bringen wollen, brauchen wir Metamorphose. Einige wissen von euch, ich bin von Beruf Orthopädie-Schuhmacher und ich arbeite in dem Beruf jetzt mehr als 20 Jahre. Und in meinem Beruf habe ich mit sehr vielen Materialien zu tun. Aber es gibt ein Material, mit dem arbeite ich am meisten, und das ist Leder. Leder ist was Einmaliges, ein super Produkt. Es hat Eigenschaften, die kaum ein anderes Material hat. Und ich möchte mit euch heute über das Wort Verwandlung und Metamorphose nachdenken und darüber sprechen. Und ich möchte euch damit gemeinsam mal anschauen, wie wird denn Leder gemacht? Und das ist ganz interessant, denn bei der Herstellung von Leder passiert auch eine Metamorphose, eine Verwandlung. Und es gibt ein paar Schritte dabei, die uns helfen, das heute Morgen zu verstehen. Und ich appelliere jetzt mal an eure Fantasie, ihr dürft einfach jetzt mit mir ein bisschen auf eine Reise gehen. Und die andere Hand auch. Ich habe euch nämlich was mitgebracht. Wenn Leder hergestellt wird, fängt es immer damit an, dass vom Schlachthof eine frisch abgezogene Kuhhaut zur Gerberei kommt. Also die sieht dann ungefähr so ein bisschen so aus. Ist also nicht ganz steril, recht blutig, ziemlich eklig und naja, duftet auch. Das ist nur eine Attrappe, keine Angst, weil das Original würdet ihr nicht aushalten. Ich war vor ein paar Jahren in der Gerberei in Trier, habe mir das angeschaut und dieser Gestank, frag nicht nach Blütenstaub, das hältst du kaum aus. Und diese frisch abgezogene Haut, die in der Gerberei ankommt, die nennt der Gerber Grünhaut. Ja? Sieht nicht schön aus und ist eine tote Haut und die muss sofort und auf der Stelle weiterverarbeitet werden, weil die innerhalb von ganz kurzer Zeit verdirbt. Und wenn die nicht sofort behandelt wird, dann musst du die entsorgen, dann ist die nichts mehr wert. Und wisst ihr, manchmal sieht unser Leben fast genauso aus, ja, blutig, geschunden. Manchmal hast du das Gefühl, mein Leben ist nur noch zum Entsorgen gut. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast keine Perspektive und weißt nicht, wie es weitergeht. Manchmal fühlt sich unser Leben wertlos an, weil wir das Gefühl haben, wir sind den Wert los. Und du brauchst Rettung. Und diese Haut braucht Rettung. Und wenn du heute Morgen hier bist und du brauchst Rettung, dann bist du am richtigen Ort, weil Jesus ist hier und er hat Rettung für dich. Weil das Wort Gottes sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern errettet wird und ewiges Leben bekommt. Nicht im Tod endet, nicht in der Tonne endet, sondern im Leben ankommt. Und wirf dich nicht weg, denn Jesus hat einen Plan für dich. Gib dich in seine Hände. Warum? Weil er hat einen Plan mit dir und das heißt Verwandlung. Der Gerber nimmt also diese Grünhaut und jetzt fängt er erstmal an, diese Haut zu reinigen. Und dazu nimmt er Wasser und Kalk, rührt das zusammen zu einem Kalkbrei. Das ist die sogenannte Schwöde. Und mit dieser Schwöde fängt er an, die Haut einzureiben. Von beiden Seiten reibt er das ein. Und dieser Kalkbrei verursacht, dass die Haut ganz weich wird und dass alle Talgreste und Haarwurzeln, alle Blutgefäße, alle Blutreste, alles gelockert und rausgewaschen wird. Vielleicht können wir jetzt mal das Bild Nummer 1 sehen und danach wird diese Haut ja, auf den Scherbaum gelegt. Das ist so ein Stück Holz, da kommt die dann drauf und dann nimmt der Gerber ein Werkzeug, das ist der Scherdegen, das ist ein stumpfes Eisen und dann reibt er und schiebt über diese Haut. Und was er rausdrückt, das ist der Gneist. Das nennt der Gerber, das ist praktisch alles, was da an Verunreinigung drin ist, an Schmutz und an Blut. Und Jesus hat so ein großes Interesse daran, dass dein und mein Leben gereinigt wird. Er möchte so sehr, dass wir zu ihm kommen und Reinigung empfangen von ihm. Ist ja manchmal unser Leben so von Schuld erfüllt, dass wir uns gar nicht mehr trauen, zu Gott zu kommen. Aber er möchte, dass wir zu ihm kommen. Johannes 1 sagt in 1 Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Sünden. Und was macht er? Er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Er nimmt seinen Scherdegen und schiebt den Schmutz hinaus. Und das ist so wichtig, weil Sünde stoppt uns, Sünde lähmt. Sünde ist keine Spielerei. Sünde ist nicht ein cooles Kribbeln. Sünde bringt Tod. Eine Verunreinigung in deinem Leben, die sich immer weiter fortsetzt, weißt du, das ist wie Fahren im Auto mit angezogener Handbremse. Ich glaube, der Ina ist das die Tage mal passiert. Du fährst los und es ist wahnsinnig schwer. Du kommst nicht voran. Du denkst, was ist los? Ich tritt doch aufs Gas wie verrückt und es passiert nichts. Und irgendwann fängt es im Auto richtig an zu stinken, richtig? Ne? Wenn die Handbremse angezogen ist und du merkst es nicht. Es geht dann nur sehr, sehr schwer voran. Und deswegen nimmt der Gerber die Haut und fängt an, auf dem Scherbaum die Haut zu reinigen. Und Jesus will dich und mich reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Ja? Und weil er möchte, dass es weitergeht, weil der Geist Gottes dich mehr und mehr verwandeln soll. Vergebung von Schuld macht mich frei und es macht auch den Weg frei, Gott zu kennen und Jesus ähnlicher zu werden. Vielleicht können wir Bild Nummer 2 zeigen, bitte. Wenn diese Grünhaut nun komplett gereinigt ist, dann heißt sie nicht mehr Grünhaut, sondern dann nennt man diese Haut Blöße. Komplett gereinigt von allen Blutresten, komplett sauber gemacht. Pure Eiweißketten sind das hier für die Bodybuilder unter uns, ja? Wenn die Haut rein ist und sauber ist. Denn die Verunreinigungen sind entfernt worden. Und diese Blöße, die ist jetzt sehr empfindlich und die muss auch schnell weiterverarbeitet werden. Weißt du, du kannst nicht mehr erkennen, welche Farbe das Fell der Kuh hatte, richtig? Im Korintherbrief heißt es weiter, im 2. Korinther 5, 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Wenn du zu Jesus kommst, dann darfst du sicher sein, dass die Reinigung, die er bei dir und bei mir macht, dass sie dafür sorgt, dass du etwas ganz Neues wirst und dass man nicht mehr erkennen kann, wo du herkommst. Das Alte ist vergangen. Wir werden gereinigt und erneuert. In Christus werden wir eine neue Schöpfung. Wir werden freigesprochen von der Schuld. Gereinigt, befreit, sozusagen unschuldig. Freigesprochen. Ohne Angst und ohne Scham können wir Menschen begegnen. Und vor allen Dingen, ohne Angst und ohne Scham darfst du Gott begegnen. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Ich bin froh, dass du fragst. Es erinnert mich an den Garten Eden. Denn was lesen wir in 1. Mose 2, 25? Und sie beide waren nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Wisst ihr, die Beziehung zu Gott war zu dem Zeitpunkt intakt, rein, es war paradiesisch. Keine Hintergedanken, nichts Böses. Und lass uns zugeben, wenn wir mal in unser Lebensumfeld umschauen, da sieht es oftmals anders aus, oder? Das ist doch eigentlich dann eher so, dass man sagt, ich gebe mir doch nicht die Blöße. Ich mache mich doch nicht lächerlich, ich bleibe lieber für mich. Auf der Arbeitswelt manchmal, ich verschanze mich lieber, ich gebe keine Angriffsfläche, ich muss meine Fälle retten. Und es ist wirklich so gut, ihr Lieben, es ist wirklich so gut, wenn Jesus uns vergibt und reinigt. Denn das sorgt dafür, dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird und wir vor ihm bloß sein können. Bisher Adam hat gesündigt und hat sich versteckt. Er hatte Angst, vor Gott die Blöße zu geben. Und bevor Adam gesündigt hat, war er immer mit Gott zusammen. Angst flieht vor Gott und zieht dich weg. Glaube kommt zu Gott und führt dich in seine Nähe. Amen. Der Gerber nimmt sich also die Blöße und betrachtet sie und sagt, ja, damit kann ich arbeiten. da ist nichts mehr, was hindert an einem Prozess der Verwandlung. Und vielleicht können wir jetzt das dritte Bild einpflegen. Vielen Dank. Und jetzt passiert was ganz Gewaltiges, nämlich diese Blöße, die blanke, reine Haut, wird in eine Grube gelegt. Das ist die sogenannte Grubengerbung. Müsst ihr euch vorstellen wie ein Schacht, so ähnlich wie unser Taufbecken, ungefähr so 2 Meter tief. Und dann werden diese bloßen Häute reingelegt. Und dann nimmt man eine Schaufel und dann kommt Eichenlohe obendrauf. Eichenlohe ist eine Mischung aus Eichenrinde und Eichenblättern. Warum Eiche? Weil es ein ganz spezieller saurer Gerbstoff ist. Und dann wird diese Blöße mit diesem Gerbstoff bedeckt und dann kommt die nächste Blöße drauf. Und dann kommt wieder eine Schicht Gerbstoff und Eichenlohe, dann kommt wieder eine Blöße drauf, bis die Grube voll ist. Ja, das sieht aus wie so ein Schichtwerk, das sieht aus wie so eine kalte Schnauze. Kennt ihr kalte Schnauze, den Kuchen? Ja, kennt ihr? Ja, ihr nickt. Keks, Schokolade, oh, lecker, ne? Und so ungefähr musst du dir das vorstellen, so sieht diese Grubengerbung aus. Da hast du diese Schichten übereinander und dann, wenn die fast voll ist, dann kommt der Gerber und nimmt Wasser und macht die Grube voll mit Wasser. Und dann kommt noch eine Platte obendrauf und ein paar Steine und dann wird das Ganze erstmal ruhen. Denn was passiert jetzt? Jetzt setzt Verwandlung ein. Jetzt beginnt ein Prozess der Metamorphose. Jetzt passiert Verwandlung, weil der Gerbstoff bewirkt unter Sauerstoffabschluss, dass diese Eiweißfasern sich in Lederfasern transformieren und umwandeln. Und das kann je nach Stärke dieser Blöße 7, 8, 9, 10, 12 Monate dauern. Und zwischendurch macht der Gerber was ganz Gewagtes. Er macht die Kiste mal auf und holt mal einen raus. Dann nimmt er ein Messer und macht einen Schnitt rein, weil er will sehen, ist es wirklich durchgegerbt oder ist es nur die Oberfläche. Gott möchte uns durch und durch verwandeln und er wird immer wieder kommen und er holt kein Messer, sondern er holt seine Liebe und er schaut dich an und sagt, da geht noch mehr. Da kann noch mehr passieren. Da ist noch mehr Luft nach oben für einen Verwandlungsprozess, dass wir leuchten, dass wir Licht werden, dass wir sein Bild ähnlicher werden. Diese Blöße wird praktisch dem Einfluss des Gerbstoffes ausgesetzt und dadurch verwandelt. Es entsteht Leder. Was haben wir gelesen? 2. Korinther 3, Vers 18. Paulus schreibt, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ich glaube, Verwandlung setzt immer dann ein, wenn wir auf Jesus schauen. Metamorphose beginnt, wenn wir auf den Himmel schauen. Wenn wir unsere Perspektive auf das Reich Gottes richten. Der Heilige Geist wird uns in uns Verwandlung bewirken, während wir auf den Vater, den Sohn und den Geist schauen. Unser Anteil ist es, Gott anzubeten. Unser Anteil ist es, auf ihn zu schauen. Und Gottes Anteil ist es, eine Veränderung, eine Verwandlung, eine Metamorphose in uns hervorzurufen. In demselben Kapitel ist ganz interessant, beschreibt Paulus, kommt er auf Mose zu sprechen und er sagt letzten Endes in Kurzform gesagt, der neue Bund ist besser wie der alte. Wisst ihr warum? Weil Mose war in der Gegenwart Gottes und er kam vom Berg runter und vielleicht kennt ihr die Geschichte und sein Gesicht leuchtete so sehr, dass er sich bedecken musste und die Israeliten, die haben das nicht ausgehalten. Aber Mose hat reflektiert. Mose hat nicht selber geleuchtet. Das ist ein Unterschied. Mose hat Licht empfangen und dieses Licht war auf seinem Gesicht. Er strahlte wie ein Glühwürmchen und man konnte ihn nicht anschauen. So schön war das. So überführend war das auch, weil man merkte, hey, der hat was, was ich nicht habe. Warum ist das so? Aber im neuen Bund ist es so, dass dieses Licht in uns ist. Im alten Bund kam der Heilige Geist auf Menschen. Und das Gute am neuen Bund, in dem wir heute leben, in dem ich lebe, in dem du lebst, ist der Heilige Geist in uns. Deswegen sagt Jesus hier am Anfang in Matthäus 5, lass euer Licht leuchten. Aha. Lass dein Licht leuchten. Die Frage, die sich natürlich daraus ergibt, die ich mir gestellt habe, ist die Frage, was ist denn der göttliche Gerbstoff für mich? Was ist denn die göttliche Eichenlohe für uns als Gemeinde? Dann möchte ich einen Bibelvers noch unter euch teilen. Und das ist Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und ich finde das so stark, dass die Bibel selbst die Antwort auf die Bibel ist. Das ist immer gut. Es gibt viele, viele gute Bücher und ich lese auch gute Bücher. Manchmal muss ich das lesen, das fällt mir schwer, ich muss mich echt zwingen zum Lesen. Manchmal, ganz ehrlich, ist nicht so meins, aber es hilft und es ist gut. Aber ich finde es noch besser, wenn wir eine Frage, die sich aus der Bibel ergibt, mit der Bibel beantworten. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie, also die Jünger, die Gemeinschaft, die Gemeinde, die Kirche, ja, die Mörser, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und ich möchte einfach nur auf diese vier Punkte ganz kurz ansprechen, weil ich glaube, das ist so ein wirklich göttlicher Gerbstoff. Das ist ein göttliches Vier-Punkte-Programm, was uns helfen kann, diesen Prozess zu forcieren, dass Jesus uns verwandelt, dass der Geist Gottes uns verwandelt. Ja? Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Lies die Bibel. Was für eine Weisheit. Lies die Bibel und studiere Gottes Wort. Nimm dir mal eine Prime-Time, nimm dir mal eine spezielle Zeit. Plane es, im Wort Gottes zu lesen, weil es wird nicht von alleine passieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gewisse Strukturen für unser Leben haben und einfach sagen, ich nehme eine Zeit und ich knapse diese Zeit ab und diese Zeit ist mir absolut heilig, weil es und diese Zeit ist reserviert für das Wort Gottes. Sie aber verharrten in der Gemeinschaft. Bleib in der Gemeinschaft. Bleib in der Gemeinde. Ist gut. Lauf nicht weg. Ja, aber da ist es so viel cooler. Und da habe ich das gesehen und eigentlich möchte ich da viel mehr hin. Sie verharrten in der Gemeinschaft, steht hier. Sie verharrten im Brechen des Brotes, Feierabendmahl, so wie heute. Feierabendmahl heißt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, Psalm 103. Feierabendmahl heißt nicht, ich mache jetzt mal meinen geistlichen Check-up, bin ich heute würdig und gerecht und muss ich erst noch die 27 Stufen der Heiligung machen, bis ich hier das Brot nehmen darf? Nein, nein. Es heißt, so oft ihr es tut, erinnert euch daran, was er für euch getan hat, dass er gestorben ist und dass er wiederkommt. Wir feiern das so lange, bis Jesus wiederkommt. Amen? Ja, Amen, das ist es. Und wie oft wir das tun, ob wir es dreimal am Tag machen oder einmal im Monat, hey, nicht so wichtig. Ich war letztes Wochenende war ich in Ludwigsburg auf einem 24-Stunden-Lobpreis. Und das hat riesen Spaß gemacht, viele Freunde getroffen. Und was mich am meisten bewegt hat, war, bevor wir angefangen haben, Lobpreis zu machen, die einzelnen Teams, hat der Leiter gesagt, jetzt kommen wir her, wir feiern erstmal Abendmahl zusammen. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Natürlich, wir bleiben in seiner Gemeinschaft, wir bleiben in seinem Blut, wir bleiben im Leib, wir bleiben verbunden mit ihm, wir sind verbunden mit ihm, wir sind am Weinstock dran. Krass, wow, also mich begeistert das, ich finde das großartig. Und sie verharrten in den Gebeten. Ja, nimm dir Zeit, Gott zu loben, ihn anzubeten, im Gebet alles vor ihm zu bringen. Ja, lass dich mal neu inspirieren heute Morgen, Lobpreis und Anbetung nicht nur als Programmpunkt im Gottesdienst zu sehen, sondern fang an morgen früh, vielleicht morgen früh um 6 Uhr. Gute Idee, ne? Morgen früh um 6 Uhr, Frühgebet. Mal gucken, ob ich wach werde. Aber wer kann mir einen Wecker stellen? Ich kann mir eine Struktur legen, dass ich das machen kann. Ich könnte ja überlegen, ich überwinde den schwierigsten Weg, nämlich morgens aus dem Bett raus. Fällt mir genauso schwer. Aber lasst uns doch schauen, dass wir den Prozess von Verwandlung antreiben. Lasst uns doch schauen, dass Metamorphose bei dir und bei mir passiert. Ich wünsche mir das so sehr. Wir brauchen es. Wir brauchen es wirklich. Der Gerber guckt danach und macht zwischendurch seinen Schnitt und schaut, was denn jetzt aus der Blöße geworden ist. Und eine gute Grubengerbung braucht Zeit. Ich sagte gerade schon mehrere Monate, es ist nicht ungewöhnlich in Deutschland, im bayerischen Bereich, dass so eine Haut bis zu 2 Jahren in der Grube liegt. Und dann hast du das beste Leder, was du bekommen kannst. Ja, das ist Grubengerbung, das ist 12 Monate lag das in der Grube und das ist mit einer der besten Kappenleder für Schuhe, die du bekommen kannst von der Qualität. Ah, herrlich. Dürfte gerne mal anfassen gleich. Ja? Das heißt, es braucht seine Zeit. Da passiert was, es passiert Metamorphose. Ja, und diese Verwandlung, die hat 2 Anteile, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und lass uns das nicht vergessen, lass uns die Anteile nicht vertauschen. Dein Anteil, mein Anteil ist es, Gott anzuschauen, ihn anzubeten. Und sein Teil ist es, dass er eine Veränderung, eine Verwandlung in mir bewirkt. Lass uns das nicht vertauschen, dass Gott uns anbeten muss nach dem Motto, Gott, du kannst ja froh sein, dass du mich hast. Bin ja auch ein ganz Toften. Ist doch gut, dass du mich in deine Gemeinde gestellt hast, kannst ja richtig stolz auf mich sein. Und ich versuche aus eigener Kraft, mich selber zu verwandeln. Vergiss es. Vergiss es. Fang an, Gott anzubeten. Fang an, Zeit zu nehmen. Prime Time, Prioritätszeit, kostbare Zeit. Es ist das Beste, was du tun kannst. Und du wirst eine Verwandlung erleben. Denn der Geist Gottes will dich genau in dieses Bild hinein verwandeln, was der Himmel schon längst für dich hat. Was schon längst existiert. Der Geist Gottes lädt dich heute ein, dich mit dem Reich Gottes zu synchronisieren. Synchronisation, das ist ein Wort aus dem Griechischen und das setzt sich aus zwei Silben zusammen, aus Syn zusammen und Chronos, die Zeit. Und es bedeutet ein zeitliches Angleichen von verschiedenen Vorgängen. Verwandlung ist die Synchronisation mit dem Himmel. Wer von euch gerne ab und zu mal am Computer sitzt und seine Kalender sieht, da kommt manchmal die Frage, sollen wir den Kalender synchronisieren? Soll mein Kalender, der auf meinem Pad ist, soll der genau sein wie auf meinem PC? Und dann sage ich, ja. Und dann fängt eine Synchronisation an, dann ist das, was da ist, plötzlich auch bei mir. Und genau darum geht es bei Verwandlung, dass das, was Gott für dich vorbereitet hat, was er vor Grundlegung der Welt angelegt hat für dich, dass du da hineinkommst und dass das in deinem Leben sichtbar und Existenz wird, genau wie bei den Christen in Korinth. Und dann wirst du gelesen und festgestellt, du bist ein Brief Christi und du hast gar nichts gemacht. Was hast du gemacht? Du hast Jesus angebetet, du hast Gott angebetet und hast dich verwandeln lassen von ihm. Warum Verwandlung? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Was ist unsere Antwort? Wir sind das Licht der Welt. Und ich lade dich ein, triff heute die Entscheidung und lass dich verwandeln in sein Bild. Und dann fang an zu leuchten. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater Gott, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du Pläne für unser Leben hast, die so gewaltig sind, die so großartig sind, dass wir sie nicht fassen können und dass es eine Zeit braucht, dass diese Pläne in uns Gestalt annehmen und uns formen. Vater, ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen hier einen Entwicklungsprozess, einen Verwandlungsprozess vorgesehen hast, eine Metamorphose hinein in dein Bild, das unsere Erwartungen bei weitem überragt, Herr. Ich preise dich, dass du so gut bist und ich bitte für jedes einzelne Herz heute Morgen, dass du eine Lust, eine Freudigkeit hineinsetzt und freisetzt, so zu sein wie du. Das größte Kompliment, Vater, was wir dir machen können, das größte Liebeserklärung ist, dass wir sagen, ich will so sein wie du. Ich will so sein wie du, Jesus. Ich will so sein wie du. Wow, danke, Jesus. Und während wir unsere Augen geschlossen halten, möchte ich einfach nochmal nachfragen, wenn du vielleicht hier bist und sagst, hey, das hat mich angesprochen, ich möchte heute Morgen Jesus mein Leben geben, dann darfst du jetzt kurz deine Hand heben, da würde ich gerne für dich auch noch beten.